Begrüßung hier in Merscheid. Ja, liebe Präsenz- und Online-Gemeinde. Ich habe mal in die Losungen geguckt und da habe ich heute Morgen den Wochenspruch gefunden aus Sacharja 9, Vers 9. Und wir starten die PowerPoint. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist das schon was Besonderes. Ein König, der nicht kommen lässt, der nicht antreten lässt, bei dem ich auch nicht um eine Audienz bitten muss und betteln muss, sondern ein König, der zu ihnen und zu mir kommt. Ein König, dem sie und ich wichtig sind. Das ist schon was ganz Besonderes, ein König, der Gerechtigkeit und Hilfe bringt. In einer Biografie von Napoleon Bonaparte habe ich eine bemerkenswerte Szene gesehen. Nachdem er die Völkerschlacht bei Leipzig und damit seine Macht verloren hatte, sitzt er mit seiner Mutter zusammen und spricht über die Ablehnung, die er nun überall erfährt und sagt, eigentlich wollte ich doch diesem Kontinent und der Welt nur den Frieden schenken. Darauf seine Mutter, mag sein, mein Sohn, doch die Menschen mochten wohl das blutrote Band nicht, mit dem du dein Geschenk verpackt hast. Ich weiß nicht, ob diese Szene historisch belegt ist, doch Mutter Bonaparte hat recht. Die Menschen mögen das blutrote Band nicht. Es ist die Blutspur, die die sogenannten Herrscher der Geschichte immer wieder gezogen haben. Alexander, Cäsar, Friedrich, Napoleon, Stalin und Hitler sowieso. Immer haben sie andere für sich und ihre Ziele benutzt und geopfert. Ihr Machtstreben hat Millionen Menschen den Tod gebracht. Wenn zur Zeit Zacharias ein König in eine Stadt einzog, hatte auch damals schon Gerechtigkeit oft keinen Platz mehr. Könige kamen, um zu unterdrücken. Könige kamen nicht mit Geschenken, sondern die haben was mitgenommen. Oft wurden Bürger der Stadt zur Fronarbeit gezwungen. Also alles andere als Gerechtigkeit und Hilfe. Und jetzt kommt der Prophet Zacharja mit einer Nachricht zum Volk, die ist unglaublich. Und wir Christen beziehen diese Nachricht auf Jesus Christus. Siehe, Jesus kommt, ein Gerechter und ein Helfer. Und so lautet die zentrale Aussage des Weihnachtsfestes: Gott ist in Jesus Christus in unsere Welt gekommen, und zwar als Retter, als Helfer, nicht als Richter und Tyrann, nicht als Einenger, sondern als Befreier, als Heiland für die Welt und für dich und für mich. Und jetzt frage ich mich, wie tritt Gott eigentlich in das Leben eines Menschen? Wie geschieht das denn? Der ehemalige Papst Josef Ratzinger hat einmal gesagt, Gott kommt ohne Waffen, weil er nicht von außen erobern will, sondern von innen gewinnen, von innen her umwandeln und heilen will. Weihnachten ist also kein Eroberungsfest Gottes, sondern eine Einladung Gottes an uns. Dietrich Bonhoeffer hat dieses Geheimnis einmal so ausgedrückt: Die Hirten wie die Weisen aus dem Osten stehen an der Krippe nicht als bekehrte Sünder, sondern einfach, weil sie, so wie sie sind, von der Krippe her angezogen wurden. Von der Krippe her angezogen. Vor vielen Jahren hat mich in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan Michelangelos Meisterwerk von Gott und Adam und die Erklärung eines jungen Mönchen sehr, sehr angesprochen. Ich habe das in dem Bild gar nicht gesehen. Er sagte uns, Gott streckt sich voller Kraft und Leidenschaft nach dem Menschen aus. Gott verdreht seinen Körper, um Adam möglichst nahe zu kommen. Sein Blick ist auf ihn fixiert. Er ist ihm ganz wichtig. Gottes Arm ist ganz weit ausgestreckt. Jetzt muss man wissen, dass vor Michelangelo die Darstellung der Schöpfung Gottes ganz anders waren. Da stand Gott majestätisch auf dem Boden, dem Adam auf die Füße helfend. Anders bei diesem Gemälde, weil Michelangelo auf eine ganz andere Wesensart Gottes als seine Majestät hinweisen wollte. Und damit eröffnet Michelangelo dem Betrachter ein Geheimnis. Und das ist mir damals klar geworden. Er weist auf etwas hin, das wenige Jahre später auch in der Reformation eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Er will sagen, Gott fliegt auf einer Wolke auf Adam zu, ja noch mehr. Er wird regelrecht von den Engeln dahingeschoben. Oder anders ausgedrückt, Gottes größtes Anliegen ist, die Lücke zwischen ihm und Adam zu schließen. Gottes Hand, Sie kennen das Bild, kommt um Haaresbreite an die Hand des Menschen. Gott will das Trennende überwinden und Gott ist dabei der Aktive. Michelangelo will sagen, Gott ist absolut entschlossen. Das ist seine höchste Priorität, sich nach dem Geschöpf auszustrecken, um ihm nah zu sein. Doch dann lässt er Adam ein kleines bisschen Raum, sodass Adam selbst entscheiden kann. Und Gott wartet sehnsüchtig darauf, dass Adam diesen letzten winzigen Schritt, ja weniger eine Hand bzw. eine Fingerbewegung auf ihn zumacht. Und uns wurde damals erklärt, dass man diese unglaubliche Aussage dieses Bildes und den Mut des Malers nur erahnen kann, wenn man weiß, es entstand in einer Zeit, wo Gott in den Augen der Menschen weit weg war. Menschen hatten Angst vor diesem majestätischen Gott. Gott war keine Vertrauensperson. Die Menschen kannten nur die Heiligkeit Gottes. Sie wussten nichts von der Barmherzigkeit Gottes, von der Menschenfreundlichkeit. Advent und Weihnachten sagen uns, Gott ist gleichzeitig Schöpfer und der Liebhaber des Menschen, unser Liebhaber. Welches Gottesbild bestimmt eigentlich Sie? Gott kommt uns sehr nah, wir haben das eben auch gesungen, nicht um uns kaputt zu machen, nicht um uns einzuengen, uns die Freude am Leben zu vermiesen, sondern er kommt, um uns Leben zu schenken. Wir haben das eben gesungen und ich hoffe, Sie konnten es wirklich von Herzen mitsingen, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Vollkommen gut zu mir. Die Zeichnung des Adams zu interpretieren ist viel schwieriger als die von Gott. Sein Arm ist nur teilweise nach Gott ausgestreckt. Sein Körper bleibt in lässiger Pose liegen, beinahe bequem zurückgelegt. So als ob er gar kein Interesse daran hätte, auf Gottes Angebot einzugehen. Vielleicht geht er auch davon aus, dass Gott auch dieses letzte Stückchen noch überbrücken wird. Vielleicht traut er sich auch nicht, Gott zu berühren. Oder ihm fehlt die Kraft dazu. Adam müsste nur eins tun, seinen Finger heben. Und so erzählt dieses Bild seit über 500 Jahren von Gottes großem Wunsch und seiner Sehnsucht, Gemeinschaft mit uns Menschen zu haben. In der Bibel geht es nicht in erster Linie um Menschen, die sich nach Gott ausstrecken, sondern vor allem um einen Gott, der sich danach sehnt, uns Menschen zu begegnen. Der ehemalige Aachener Bischof Klaus Hämmerle hat das mal so gesagt: Die Weihnachtsgeschichte ist Gottes Abstiegsgeschichte. Sie ist die Geschichte der Weggemeinschaft Gottes mit uns. Gott interessiert sich dafür, wie es uns geht. Egal, was in meinem Leben geschieht, ich darf an Gottes Seite leben. In dieser Zeit und in Ewigkeit. Was für ein fantastisches Bild. Weggemeinschaft mit Gott. Und so heißt das Urversprechen Gottes an den Menschen: Ich bin bei euch. Du Mensch, und jetzt setzen Sie bitte Ihren Namen ein. Ich lasse dich nicht im Stich. Du und ich, wir gehören zusammen. Dieses Versprechen gab Gott Noah, Abraham und Sarah, Jakob, Josef, Mose, David, Maria, den Jüngern und vielen, vielen anderen. Und Gott benutzt unterschiedliche Wege, um den Menschen nahe zu sein. Ich nenne mal so ein paar auf, Ihnen werden noch mehr einfallen. Gott spricht durch einen brennenden Busch. Da ist von sprechenden Eseln die Rede. Raben. Er schickt Botschaften in Form von Stürmen. Er redet durch den Regenbogen, durch Erdbeben und Träume. Er flüstert mit leiser Stimme und spricht durch das Säuseln des Windes. Gott gab seinem Volk die Stiftshütte und die Bundeslade, das Manna, eine Wolkensäule bei Tag und eine Feuersäule in der Nacht. Das sind alles so Erinnerungszettel mit der Aufschrift: Ey, nicht vergessen, ich bin mit euch. Ich bin mit euch unterwegs. Und Gott geht so individuelle Wege auf den Menschen zu, das ist total spannend. Und jetzt wäre es schön, wir könnten mal darüber reden. Wie tritt eigentlich Gott in mein Leben? Und als Gott in Jesus Christus auf die Erde kam, wurde er Immanuel genannt, Gott mit uns. Gleiches Programm. Und als Jesus die Erde verließ, gab er seinen Jüngern das Versprechen: Ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Zeitenende. Und so zieht sich die Nähe Gottes wie ein roter Faden durch die ganze Bibel, und Johannes schreibt in der Offenbarung von Gottes neuer Welt. Auch da bekommen wir schon einen kleinen Einblick. Und da heißt es: Und Gott wird bei ihnen sein, und sie werden sein Volk sein. Und wir wissen, was das für eine Gemeinschaft mit Gott sein wird. Von ganz neuer Qualität, können wir uns gar nicht vorstellen. Ohne Leid, ohne Tränen, ohne Schmerzen. Fantastisch, fantastisch. Der Wochenspruch der zweiten Adventwoche, ich helfe Ihnen schon mal so ein bisschen voraus, heißt, ist ein Zitat Jesu: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wir Christen haben keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Und wenn es noch so schlimm ist, und zurzeit ist es schlimm, aber wir haben keinen Grund, unseren Kopf in den Sand zu stecken. Gott sagt: Ich bin dir näher, als du glaubst. Und so ist Gott fest entschlossen, auch sie und dich heute Morgen, dir und ihnen seine heilende und liebevolle Gegenwart erleben zu lassen. Deshalb feiern wir Gottesdienst. Und da geht Gott sehr individuelle Wege. Gottes Begegnungen sind sehr unterschiedlich und manchmal für den Menschen absolut überraschend. Ich stelle eine zweite Frage: Wer ist eigentlich ein geeigneter Kandidat für eine solche Begegnung? Gibt es gewisse Rahmenbedingungen für so eine Begegnung mit Gott? Und die tolle Botschaft der Bibel lautet: Gott will jedem Menschen zu jeder Zeit nah sein. Ich wurde zum Beispiel an Jakob erinnert. Das war wirklich kein geistlicher Höhenflieger, also nicht so ein halber Heiliger. Sein Vater hielt nicht besonders viel von ihm und bevorzugte Esau, den anderen Sohn. Jakob war auch nicht das allerhellste Licht, um es mal salopp auszudrücken, und hatte großes Problem mit seinem Aussehen. Eines Nachts befand sich Jakob auf der Flucht vor Esau, der ihn umbringen wollte. Jakob hatte nämlich seinen Vater und Bruder äußerst heimtückisch betrogen. Ein ganz mieser Typ. Und dann lesen wir in 1. Mose 28 und ich lese ab Vers 10. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen Stein, der dort herum lag. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein, wie der Staub auf der Erde sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich soll allen Völkern der Erde Gutes zuteil werden. Ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob erwachte. Entsetzt blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf, er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Soweit Gottes Wort. Da heißt es: Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Das Wort, das hier für Ort verwendet wird, ist ein hebräischer Begriff für kein besonderer Ort. Also irgendwo am Straßenrand. Eine Art Niemandsland. Und an diesem absolut unbedeutenden Ort campt Jakob. Campt mit C. Der Betrüger und der listige Mensch. Jakob hatte überhaupt nichts dafür getan, dass eine Erklärung für das bieten könnte, was in dieser Nacht geschah. Überhaupt nichts. Gott begegnet Jakob im Traum und sprach mit ihm. Und am nächsten Morgen wacht Jakob auf, blickt um sich herum und sagt: Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Für mich ein sehr, sehr bemerkenswerter Satz. Ich habe es nicht gewusst. Irgendwie hatte Jakob in die falsche Richtung geschaut. Offensichtlich ist es möglich, dass Gott bei uns ist und wir kriegen das gar nicht mit. Da wird aus einem Niemandsland ein Ort der Gegenwart Gottes. Da begegnet der Segnende einem Betrüger. Ein Schutzloser erhält Schutz. Und einer mit einer ganz düsteren und total ungewissen Zukunft bekommt Hoffnung. Da begegnet Gott vollkommen überraschend einem Menschen, und das Leben dieses Menschen wird umgekrempelt. Gott sagt: Ich bin dir näher, als du glaubst. Die Leiter, die Gott Jakob im Traum zeigte, die ist nicht dazu da, dass Menschen auf ihr nach oben klettern, sondern ist dazu da, dass Gott herunterkommt. Und zwar bis ganz nach unten. Auf den Boden, wo sie und ich liegen. Und es ist genau die gleiche Geschichte, die Michelangelo uns in seinem Bild verdeutlicht. Der Gott Israels, unser Gott, ist ein Gott, der herunterkommt. Einer, der zu Adam kommt, zu Jakob und zu ihnen und zu mir. Wir bereiten uns ja in dieser Adventszeit mal wieder auf das Weihnachtsfest vor. Und es gibt eine sehr schöne kleine Geschichte von Martin Luther, der hat es ja manchmal ein bisschen sehr deutlich ausgedrückt. Und in dieser Geschichte geht es um das Faszinieren des Weihnachtsfestes. Da sagt Luther, es war einmal ein frommer Mann, der wollte schon hier und jetzt in den Himmel kommen. Darum bemühte er sich ständig in den Werken der Frömmigkeit und Selbstverleugnung. So stieg er auf der Stufenleiter der Vollkommenheit immer höher empor, bis er eines Tages mit seinem Haupte in den Himmel ragte. Aber er war sehr enttäuscht. Der Himmel war dunkel, leer und kalt, denn Gott lag auf Erden in einer Krippe. Ja, der Gott Israels kommt zu uns herunter und sein größter Wunsch ist, Gemeinschaft mit uns zu haben. Ein Gott, der auch in ihren und meinen Alltag hineinkommt. Ein Gott, der aus Liebe zu uns am Kreuz stirbt. Ein Gott, der in den Dreck, die Schuld und das Elend der Welt kommt. Vielleicht ganz anders, als wir uns das vorstellen. Vielleicht müssten auch wir sagen, oh, der Herr wohnt hier, hier, und ich habe es nicht gewusst. Also das habe ich nicht vermutet. Ich habe es nicht kapiert. Ich konnte es nicht glauben. Und so kann jeder Ort ihres Lebens ein Ort der Gegenwart Gottes sein, auch da, wo sie das nicht vermuten. Das Wohnzimmer, in dem ihre Kinder ihnen heute Mittag ein riesiges Problem erzählen. Das Gespräch mit ihrem Ehepartner, mit dem sie sich vielleicht zurzeit schwer tun. Das Bett, in dem sie heute Nacht liegen und quälende Gedanken ihren Schlaf rauben. Der Ort der Trauer, an dem sie ganz schmerzlich an einen lieben Menschen denken. Vielleicht der Termin beim Arzt, in dem sie mit großer Sorge und Angst hineingehen. Ihre Arbeitsstelle, wo sie auch morgen wieder Angst haben, es nicht zu schaffen. Ihre Frustration, ihr Versagen, auch der Spiegel, der ihnen immer wieder deutlich macht, dein Aussehen ist nicht gerade berauschend. Ihre Wunden, weil man ihnen nicht mit Wertschätzung begegnet und die vielleicht auch keiner wahrnimmt. Wirklich, jeder Ort kann zu Bethel werden. Und nicht nur die Orte, an denen sie mit der Gegenwart Gottes rechnen, wie ein Gottesdienst. Wir gucken noch mal kurz in das Leben von Jakob. Das veränderte sich nach dieser Begegnung. Dass Gott mit ihm war, bedeutet aber nicht, dass alle Probleme weg gewesen wären. Und es bedeutete auch nicht, dass sein Charakter von heute auf morgen tadellos gewesen wäre. Doch sein Leben in der Gegenwart Gottes hatte begonnen. Später hatte Jakob den Mut, das enorme Risiko einzugehen, einen Versuch der Versöhnung mit seinem Bruder zu unternehmen. Statt diesen wieder übers Ohr zu hauen, wollte er Wiedergutmachung üben. Und da lesen wir in der Bibel, dass Jakob seinen Bruder nach 2 Jahrzehnten Trennung, also nach 20 Jahren, 20 Jahre Trennung und vieler Hassgefühle gegenüber steht. Was würde passieren? Würde Esau ihn umbringen, so wie er dies vor Jahren angekündigt hatte? Und bitte bedenken Sie, ja, Jakob hatte die Zusage Gottes, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, aber jetzt stand der Esau da. ich kann mir vorstellen, dass die Gefühle Jakobs eine andere Sprache sprachen als das, was Gott ihm zugesagt hatte. Das ist manchmal so. Und dann lesen wir in 1. Mose 33, Vers 4, Esau rannte Jakob entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn, beide weinten. Also die Bibel ist ja so herrlich ehrlich. Zwei harte Jungs weinen. Da weinen die Männer. Nachdem die beiden während ihrer gesamten Kindheit Rivalen gewesen waren, Erzfeinde, nachdem sie sich 20 Jahre aus dem Weg gegangen sind, wurden sie endlich Brüder. Nach so viel Schuld und Hass, nach so viel Neid und Missverständnissen, nach so viel Lüge und Betrug, Bruder sein. Eine Begegnung mit Gott an einem ganz normalen Ort machte es möglich. Weil Gott zu Jakob heruntergekommen war, war eine Begegnung mit seinem Erzfeind möglich. Versöhnung war möglich, weil Gott in das Leben von Jakob gesprochen hatte. Und bei dieser Begegnung sagte Jakob einen außergewöhnlichen Satz. Man überliest ihn leicht. Da sagt Jakob zu Esau, ich sah dein Angesicht, und jetzt kommt's, als sähe ich Gottes Angesicht. Und du hast mich freundlich angesehen. Darüber kann man mal nachdenken. Also wenn Gott einem begegnet ist, weiß man nie, wann und wo er als nächstes auftaucht. Vielleicht beginnt man ihn wie Jakob im Gesicht des ärgsten Feindes zu erkennen. Vielleicht, und damit kommen wir jetzt zur Diakonie, beginnt man ihn auch im Gesicht des Hilfsbedürftigen nebenan zu erkennen. Denn Gott sagt ja, ich bin dir näher, als du glaubst. Jakob hatte die Vision einer Treppe, die von der Erde bis in den Himmel reicht. Engel stiegen auf ihr hinauf und herunter. Das war eine Vision des Lebens mit Gott hier auf der Erde. Himmel und Erde sind nicht mehr getrennt. Engel bringen den Himmel auf die Erde, sodass ein ganz gewöhnlicher Ort ein heiliger Ort, ein Ort der Barmherzigkeit Gottes werden kann. Und Bibelkenner wissen das, Jesus erklärte am Beginn seines öffentlichen Auftretens dem jungen Nathanael, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen auf des Menschen Sohn. Klar, Jesus spielte hier auf Jakobs Vision an. Jakobs Traum ist nämlich in Jesus Christus Realität geworden. Und für jeden, der Jesus folgt. In Jesus ist der Himmel weit geöffnet und in Jesus kommt der Himmel auf die Erde. Der bekannte amerikanische Pastor John Ortberg schreibt, Jesus wählt immer wieder die Demütigen, Armen, Ausgestoßenen und Abgelehnten aus. Sie stellen oft Gottes Lieblingsplätze dar, in ihnen können wir Gott begegnen. Und der Friedensnobelpreisträger Bischof Tutu drückt es ein wenig anders aus. Er sagt, Jesus ist überall um uns herum, auch in elender Verkleidung. Und Mutter Teresa forderte ihre Mitarbeiter zu einem besonders behutsamen Umgang mit den Ärmsten, mit den Sterbenden und den Verlassenen auf. Sie sagt, wenn man die Ärmsten berührt, berührt man Jesus in seiner elendsten Verkleidung. Das kann eine sehr hilfreiche Übung sein, einmal ganz bewusst nach Jesus in elenden Verkleidungen zu suchen. Und ich verspreche Ihnen, unser Verhalten, unser Reden, und unser Denken gegenüber den Betroffenen werden sich verändern. Sie kennen den Ausspruch Jesu, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Gott sagt, ich bin dir näher, als du glaubst. Zum Auftrag Jesu gehörte eben nicht nur am Kreuz zu sterben, die Sünde und den Tod zu besiegen, sondern zu Jesu Auftrag gehörte die Realität der Gegenwart Gottes und seiner Macht auf Erden zu manifestieren. Reich Gottes in unserer Welt, Reich Gottes in unserer Zeit, hier bei uns in Solingen. Und Jesus nimmt uns mit hinein in seinen Auftrag. Vater unser im Himmel, so sollen wir beten. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und deshalb gehört zu unserem Jüngersein immer beides. Die Verkündigung des Evangeliums und die helfende Tat. Jeder Christ, auch Sie, jede Gemeinde, auch Ihre Gemeinde, ist ein sichtbares oder soll oder ist ein sichtbares Zeichen der Gegenwart Gottes. Bill Heibels hat einmal den mutigen Satz gesagt, the local church is the hope of the world. Man kann den Satz so übersetzen, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Naja, vielleicht ist das etwas zu hoch gegriffen, denn es gibt unendlich viele Einrichtungen und Institutionen, die für viele Menschen Orte der Hoffnung sind. Aber ich verstehe den Satz von Bill Heibels so. Traut der Ortsgemeinde etwas zu? Traut der Gemeinde etwas zu? Gleichgültig, welche Gestalt sie hat? Oder besser gesagt, traut es Gott mit ihr zu? Lieber FEG Merscheid, trauen Sie sich viel zu. Denn Gott hat ihnen eine große Verheißung gegeben. Ihr seid das Licht der Welt. Jesus lädt uns ein, er beauftragt uns, dass wir für andere Menschen zu Orten seiner Gegenwart werden. Und so nimmt Jesus Sie und mich mit hinein in seinen Auftrag, Dinge auf der Erde so zu gestalten, wie es seinem Willen entspricht. Er nimmt Sie und mich mit hinein in sein großartiges Programm. Menschen sollen durch uns Gottes Liebe und Wertschätzung erfahren. Was für ein toller Auftrag. Und deshalb gilt, jedes Mal, wenn Sie im Namen Jesu Liebe üben, wenn Sie jemanden annehmen, der ausgeschlossen ist, wenn Sie jemand ermutigen, wenn Sie jemand helfen, dann setzen Sie ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Und für den Betroffenen gilt, Gott sagt, ich bin dir näher, als du glaubst. Wenn wir Menschen von Jesus erzählen, wenn wir für Menschen beten, wenn wir Kranke besuchen, dann setzen wir ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Und für den Betroffenen gilt, Gott sagt, ich bin dir näher, als du glaubst. Wenn sie im Namen Jesu Unrecht beim Namen nennen, sich für die Wahrheit einsetzen, Frieden stiften und zur Versöhnung beitragen, geschieht Gottes Wille auf der Erde. Und für den Betroffenen gilt, Gott sagt, ich bin dir näher, als du glaubst. Wo wir unser Geld für gute Zwecke geben, anderen Menschen Zeit schenken, Trauernde begleiten, Einsamen Zuwendung schenken, kommt ein Stück Himmel auf unsere Erde. Durch uns und mit uns ist Gott einem anderen nahe gekommen. Wenn Sie sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung engagieren, wenn Sie sich für Flüchtlinge einsetzen, wenn Sie helfen, Fremde zu integrieren, dann kommt ein Stück Himmel auf unsere Erde. Dann tragen Sie mit dazu bei, dass Menschen Gottes Freundlichkeit erfahren. Und so wünsche ich Ihnen die Gewissheit, dass Gott Ihnen jederzeit und überall nahe ist. Gott selbst schafft die Voraussetzung für diese wunderbare Tatsache. Das kann oder das gibt Mut zum Leben. Ich wünsche Ihnen aber auch die Erfahrung der Gegenwart Gottes, wenn Sie einem anderen sich zuwenden. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie offen sind für neue Wege, die Gott geht, um Ihnen zu begegnen. Die Weihnachtsgeschichte ist die Geschichte der Weggemeinschaft Gottes mit uns. Gott interessiert sich dafür, wie es uns geht. Gott sagt Ihnen zu: Ich bin dir näher, als du glaubst. Und Gott sagt es einem anderen durch Sie zu. Amen.